Liebe Gemeinde, ich möchte mit einem Beispiel aus dem Alltag beginnen. Eine Situation, die sicher viele Autofahrer von uns kennen. Man macht sich mit dem Auto auf dem Weg zu einem weit entfernten Ziel, zum Beispiel in den Skiurlaub oder zu Bekannten, bei denen man schon lange nicht mehr gewesen ist. Leider kennt man auch den Weg nicht mehr genau. Doch zum Glück gibt es heutzutage ja Navis. Vor einigen Jahren war das noch gar nicht so einfach. Damals musste man in mühsamer Kleinarbeit den Weg auf der Karte einzeichnen, sich genau die Straßenschilder oder die Ortsnamen merken, und wenn dann der Beifahrer mit der Karte auf dem Schoß, weil er abgelenkt war oder einfach weil er gepennt hat, vergessen hat zu sagen, dass man die nächste Autobahnausfahrt nehmen muss, musste man einfach ein paar Kilometer zusätzlich in Kauf nehmen. Das macht besonders dann viel Spaß, wenn man zu spät rausgefahren ist und sowieso schon unter Zeitdruck steht. Mit dem Zeitdruck steigt dann auch die Nervosität. Doch zum Glück gibt es heutzutage ja Navis. Ganz Europa in so einem kleinen Gerät, einfach herrlich. Rechtzeitig sagt Bescheid, wenn man die nächste Ausfahrt nehmen muss. Kein lästiges Verfahren mehr, man weiß genau, wie lange man noch braucht. Einfach super. Und man muss nicht mehr diesen Straßenatlas nehmen und den Weg anzeichnen oder sich die Strecke merken. Man macht sich also mit seinem Auto auf den Weg zu dem Ziel. Leider ist man schon etwas zu spät rausgefahren, aber das Navi sagt, dass man noch rechtzeitig ankommt. Nach einigen Stunden Autofahrt wird es langsam dunkel und nun fängt es auch noch an zu regnen. Der Gegenverkehr, der sein Fernlicht nicht ausmachen möchte, blendet auch ein total. Die Scheibenwischer quietschen mehr auf den Scheiben, anstatt dass sie richtig die Scheibe sauber machen. Und langsam wird man nervös und gestresst. Die Straße, auf der man fährt, kommt einem auch nicht mehr so ganz bekannt vor wie noch vor einigen Kilometern. Wie gut, dass man das Navi hat. Plötzlich erkennen Sie die Umgebung wieder. Sie biegen von der Umgehungsstraße ab auf eine kleine Landstraße. Diesen Schleichweg kennen Sie noch von früher, von früheren Zeiten aus Ihrer Jugend. Sie wissen, dass der viel schneller ist, quer übers Land. Das Navi möchte Sie aber zum Umkehren auffordern. Bitte wenden Sie jetzt. Dummes Ding, denken Sie, und fahren weiter geradeaus. Sie kennen doch den Weg. Sie fahren weiter und das Navi sagt die ganze Zeit zu Ihnen, bitte wenden Sie jetzt, bitte wenden Sie jetzt. Irgendwann wird es Ihnen zu viel. Bitte wenden Sie jetzt. Sie holen tief Luft und werden genervt, können sich gerade noch beherrschen. Sie fahren weiter, schalten das Navi aus und tun es auf die Seite. Sie schalten das Radio ein, um sich wieder zu entspannen, und fahren weiter ihren Weg. Nach gefühlten 10 Kilometern quer übers Land kommen Sie an ein Verbotsschild zum Durchfahren. Die Straße ist gesperrt und Sie starren auf dieses Schild. Wie ein Stier, der ein rotes Tuch vor den Augen hat, starren Sie auf dieses Schild und Sie können nicht fassen, was Sie gerade vor sich haben. Sie sind total genervt und Sie müssen sich wirklich beherrschen, nicht laut loszuschreien. Ihr Puls steigt langsam in die Höhe, Sie werden hochrot und Sie können sich gerade noch so beherrschen. Allmählich wird Ihnen bewusst, dass Sie den ganzen Weg umsonst gefahren sind. Das Navi hat Sie immer wieder zum Umkehren aufgefordert, doch Sie wollten nicht darauf hören. Schließlich haben Sie ihm auch noch die Möglichkeit genommen, Ihnen irgendwas zu sagen, haben es ausgeschalten und zur Seite getan. Nun kennen Sie den Grund. Das Navi hat die ganze Zeit von dieser Baustelle gewusst, doch Sie wollten nicht auf das Navi hören. Der lange Umweg und Ihr verspätetes Ankommen am Ziel ist nun die Strafe für dieses dumme Verhalten. Ich denke, so oder so ähnlich könnten sich auch die Juden einst gefühlt haben, als sie aus dem Exil von Babylon wieder zurück nach Jerusalem gekehrt sind. Im Jahr 584 vor Christus wurde die Stadt Jerusalem von den Babyloniern erobert und komplett zerstört. Viele Jahre später durften die Juden, die dann in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wurden, wieder zurückkommen nach Jerusalem und die Stadt wieder aufbauen. Darunter war auch der Prophet Zacharja, von dem wir gerade die Worte gehört haben in der Schriftlesung. Die Rückkehrer begannen nun mit dem Wiederaufbau der Stadt. Sie hatten die Gefangenschaft und das Exil noch gut vor Augen. Sklavenarbeit, fremde Menschen, fremde Kultur, eine andere Sprache. Und jetzt sind sie in Jerusalem und bauen die zerstörte Stadt wieder auf. Wie müssen sich diese Rückkehrer wohl gefühlt haben? In dieser Zeit begann Sacharja mit seiner Predigt und ruft das Volk zur Umkehr auf. Seit dem Exil der Juden saß kein jüdischer König mehr auf dem Thron in Israel. Die Auswirkung des Zornes Gottes über die Vorfahren bekam das Volk immer noch zu spüren. Die Stadtmauern und der Tempel waren zerstört. Die Stadt lag in Schutt und Asche. Nun begann der mühsame Wiederaufbau. Eine Frage zwischendurch. Wer von Ihnen musste schon mal für einen Fehler eines anderen gerade stehen? Dass jemand anders was verbockt hatte und Sie dafür die Schuld übernehmen mussten, dafür gerade stehen mussten? Wenn zum Beispiel ein Chef zu viele Aufträge annimmt und seine Angestellten deswegen viel Überstunden machen müssen, auch am Samstag arbeiten müssen, oder wenn der Altmeister in einem Betrieb meint, wie es lang geht, und dann ja, dadurch verschiedene Schwierigkeiten entstehen im Betrieb. Wenn die Vorgesetzten einem was vorgeben und man damit nicht klarkommt und man damit umgehen muss. Ich denke, so ähnlich müssen sich auch die heimgekehrten Juden gefühlt haben, als sie anfingen, in mühsamer Arbeit die Stadt wieder aufzubauen. Unsere Vorfahren, unsere Vorgesetzten, unsere Chefs haben was verbockt und wir müssen die Sache wieder ausbaden. In Vers 4 ruft Sacharja dem Volk die Botschaft Gottes zu. Ihr seht doch die Auswirkungen der Sünden eurer Vorfahren. Folgt bloß nicht ihrem Beispiel. Hört auf mich, seht, was passiert ist. Kehrt um zu Gott, lasst von euren Sünden ab, bittet Gott um Vergebung. Auch damals vor dem Exil hatte Gott durch viele Propheten das Volk zur Umkehr bewegen wollen. Doch das Volk wollte nicht auf Gott hören. Gott versuchte in unendlicher Liebe und Geduld, das Volk immer wieder zur Umkehr zu bewegen. Er lockte es, er zog es zu sich, er versuchte, das Volk zur Umkehr zu bewegen. Doch sie wollten nicht darauf hören. Und irgendwann war es damit vorbei. Das Volk erhielt seine verdiente Strafe mit dem Exil in Babylon. In Vers 6 können wir lesen, dass Gottes Wort auf jeden Fall eintrifft. Und so kommt die angekündigte Strafe über das Volk. Das Ausmaß der Schuld wird deutlich. Und diese Strafe bewirkt in dem Volk die Reue und die Umkehr. Die Vorfahren kamen zur Vernunft und merkten, dass sie die Strafe verdient hatten. Liebe Gemeinde, ich denke, nach dieser Botschaft, die das Volk von Sacharja gehört hatte, waren sie sicher geplättet. Sie mussten sich eingestehen, dass Sacharja recht hatte. Sie erinnerten sich an die Gefangenschaft in Babylon, den mühsamen, kräftezehrenden Aufbau der Stadt. Und in dieser aussichtslosen Lage stellte sich ihnen die einzige erlösende Frage. Was können wir tun? Was können wir tun, dass uns nicht das Gleiche passiert? Und hier rein ruft Sacharja, lasst euch versöhnen mit Gott. Kehrt um zu Gott und betet Gott um Verzeihung. Kehrt um. Bitte wenden Sie jetzt. Wie das Navi, das einen ganze Zeit zum Umkehren auffordert. Bitte wenden Sie jetzt. Kommt zurück zu mir. Gott sagt, ich warte doch schon längst auf dich. Hör auf mit dem, was du tust, von dem du weißt, dass es falsch ist. Kehr um zu mir, komm zurück zu mir. Wenn du dich zu mir wendest, werde ich mich auch wieder zu dir umkehren. Das versichere ich dir, der allmächtige Gott. Und wie den Juden damals, so gilt Gottes Zusage uns auch heute noch. Wo treffen wir Entscheidungen, bewusst oder unbewusst gegen Gott? Vielleicht geschieht es, dass wir Gott aus dem Alltag ausgrenzen. Irgendwie denke ich gar nicht mehr an ihn. Ich habe keine Lust. Irgendwie habe keine Lust, auf mein schlechtes Gewissen zu hören. Ist irgendwie unbequem. Wo ich vielleicht eine Beziehung mit einem Menschen eingehe, von dem ich weiß, dass er gar nichts von Gott wissen will. Wo ich auf Partys gehe, wo sich alle nur besinnungslos besaufen. Oder ein anderes Beispiel. Wie sieht es mit dem Schwarzarbeiter aus, der für mich den Hof pflastert? Muss doch ausschließlich von irgendwas leben. Schalte ich mein Gewissen aus, obwohl es mich andauernd dazu auffordert, zu wenden, aufzuhören damit, wenn es sagt, bitte wenden Sie jetzt. Ah, ich habe keine Zeit, mich mit Gott zu beschäftigen. Ich bin so müde, ich habe keine Zeit, ich bin mit Wichtigerem beschäftigt. Oder wie verhalten wir uns, wenn wir uns von jemand ungerecht behandelt fühlen? Wie gern würden wir vielleicht in bestimmten Situationen Dinge tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie falsch sind? Meinem Kollege so richtig schön eins reindrücken. Wie oft machen wir Dinge, ganz im Bewusstsein gerade gegen Gott zu handeln? Aber auch hier ruft Gott uns zu. Kehr um zu mir. Was du tust, hat schlimme Folgen für dich. Hör auf, lass es sein. Kehr um zu mir. Bitte wenden Sie jetzt. Diese Umkehr tut weh und demütigt einen, macht einen verletzlich, weil man merkt, weil man sich eingestehen muss, dass man was falsch gemacht hat, dass man Fehler begangen hat. Aber diese Umkehr bewirkt auch, dass einem dieser Stein vom Herzen fällt, der einem so drückt. Und es befreit uns und es ist heilsam für unsere Seele, für unser Inneres. Ihnen und mir gilt heute Gottes liebevoller Zuspruch. Komm zurück zu mir. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade bei Ihnen im Glauben aussieht, wie Ihre Beziehung zu Gott ist. Wenn Sie gemerkt haben, dass Sie bewusst Dinge tun, von denen Sie eigentlich wissen, dass sie nicht gut sind, dass sie falsch sind. Wenn Sie bewusst Dinge gegen Ihr Gewissen tun, es aber eigentlich nicht wollen, dann sagen Sie es Gott. Sagen Sie Gott, was Sie bewegt. Sagen Sie ihm, dass es Ihnen leid tut und bitten Sie ihm, dass er Ihnen hilft, dass Gott Ihnen hilft. Die Band wird jetzt gleich leise im Hintergrund Musik spielen und wir wollen uns jetzt eine kurze Zeit nehmen der Stille. Zeit nehmen, Gott zu sagen, was uns bewegt, über die Worte nachzudenken, die wir jetzt gerade gehört haben und Gott danken, dass er uns liebt und dass er uns unsere Schuld vergibt.